Deutschlandfunk, Medias Res.
Und diesen Herrn hier, den kennen Sie vermutlich alle. Klaus Kleber moderierte am Donnerstag sein 2977. Heute-Journal, das auch sein letztes sein sollte, und wandte sich aus diesem Grund noch einmal ganz grundsätzlich ans Publikum.
Die Pandemie lässt viel Leid zurück, aber die wird vorübergehen. Anderes nicht. Was an der ukrainischen Grenze passiert und im Baltikum irgendwann passieren könnte, die harte Linie von China, die Demontage der Demokratie in Amerika, die sich immer weiter frisst, und die europäische Idee, die ihren Schwung verloren hat, wie auch manches bei uns. Das müsste alles nicht sein. Wir Menschen haben das Wissen, die Technik, die historische Erfahrung, um das alles zu meistern. Zum ersten Mal sind unsere Werkzeuge so mächtig wie unsere Probleme. Das kann was werden. Aber ohne eine engagierte, informierte Öffentlichkeit wird es nichts.
Sprich, auch ohne Heute-Journal oder andere Qualitätsmedien, die ein gewisses Maß an Ausgewogenheit und ein Maximum an Wahrhaftigkeit und Faktentreue garantieren können. Ich fragte Klaus Kleber kurz vor dieser Sendung, warum er sich für diesen mahnenden Abschied nach 18 Jahren Moderation entschieden hat.
Es war mir wichtig, was mit Substanz zu sagen, nämlich die Dinge, die mir tatsächlich durch den Kopf gehen. Und ich beobachte schon, dass die Aggressionen zwischen den verschiedenen Strömungen in der Gesellschaft zugenommen haben, während gleichzeitig das Zuhören denen, nämlich die von Berufswegen versuchen, eine gemeinsame Basis von Tatsachen zu präsentieren, auf denen man dann unterschiedlicher Meinung sein kann, dass die immer weniger Gehör finden und dass manchmal auf Beiträge von uns, die nun wirklich nicht parteilich waren, empörte Anrufe kommen oder viel im Netz natürlich, aber eben auch richtig klassische Schreiben, die dann 2-3 Tage später ankommen, die uns um die Ohren hauen, dass wir wieder mal den Intrigen der Regierung, die den Bürgern die Freiheit wegnehmen wolle, aufgesessen seien und das weiter verbreitet hätten. Und das macht, glaube ich, unseren Job nicht nur schwieriger, sondern vor allem wichtiger, dass wir Menschen weiterhin erreichen und es unverdrossen immer wieder versuchen.
Gab es denn Versäumnisse von Seiten des Journalismus, die sich jetzt rächen?
Ja, ich glaube schon. Ich mache das sehr gerne, weil das mich halt mit meinem Lebenslauf auch besonders beschäftigt hat, fest an den USA. Wir haben, und das Wir schließt mich persönlich als einen der erfahrensten überhaupt Amerika-Reporter ein, wir haben unterschätzt, was in der Gesellschaft läuft. Das ist in Amerika, und das kann man jetzt, glaube ich, dann schon seine Schlüsse dann auch für andere Länder, zum Beispiel Deutschland, ziehen, dass wir ignoriert haben, dass es bis zurück in die Clinton-Zeit ganz große Strömungen in dieser patriotischen, konservativen, religiös grundierten amerikanischen Gesellschaft gab, die sich nicht mehr vertreten sahen. Und zwar nicht nur in den Nachrichten nicht und in den Ansprachen der Politiker nicht, sondern auch in dem, was die Mehrheitsgesellschaft sonst produzierte. Die Sitcoms im Fernsehen haben nicht mehr die Familie abgebildet, die man selber leben wollte. Die Nachrichten haben eine Überbetonung gegeben, Themen aus deren Sicht, Themen, die sie weniger tangierten. Und das sind jetzt nicht nur Nationalisten und Homophobe, die sich dann ausgeschlossen fühlten, sondern auch Leute, die sagten, nein, ich habe homosexuelle Freunde, ich habe homosexuelle Kollegen. Aber warum so viel Buchhei um das machen? Es gibt natürlich Gründe für dieses Buchhei. Es gibt uralte Verletzungen, die da getragen werden, die aufgearbeitet werden müssen. Das können wir als Journalisten alles erklären und einordnen. Aber wir können es nicht ignorieren. Und diese Leute fühlten sich ignoriert und waren dann freiwillig quasi für Menschen, die sagten, ich ticke so wie du. Das war schon dann George W. Bush in seiner Haltung in vielen Fragen, nicht in dieser, aber in vielen Fragen, insbesondere was das Patriotische anging. Und da gab es einen breiten Strom in der Gesellschaft, der sich nicht wiederfand in dem, was wir berichtet haben.
Und das, würden Sie auch sagen, trifft auch auf Deutschland zu, dass sich, sagen wir mal, eine journalistisch-kulturelle Elite abgespalten hat von dem, was viele Menschen sonst im Land so denken?
Ach, abspalten, das ist mir schon wieder viel zu hart. Ne? Aber der Blick ging schon ein bisschen drüber über Menschen, die diese Sorgen hatten. Und ich meine jetzt nicht irgendjemand, der wirklich ernsthaft glaubt, das gibt es tatsächlich, die schreiben mir, deshalb weiß ich, dass es sie gibt. Menschen, die glauben, dass Merkel das Volk unterjochen wolle, nachdem es mit der Zuwanderung, mit den Migranten nicht ganz so geklappt hat, wird es jetzt irgendwie versucht über Chips im Blut oder so. Es gibt tatsächlich Menschen, die sowas glauben, die sind wahrscheinlich für jedes Argument unzugänglich. Aber es gibt eben sehr viel mehr Menschen, die sagen, die Freiheitsbegriffe unserer Verfassung werden jetzt für irgendeine erweiterte Grippe in Frage gestellt und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ich persönlich halte das für widerlegt und unsinnig, das zu glauben, aber ich darf nicht von vornherein Leute ausschließen, die sich auf solche Fährten begeben und sagen, zu dir rede ich gar nicht mehr, zum Beispiel als Moderator. Und das ist eine Herausforderung, die ich auch nicht immer geschafft habe.
Im Interview mit der Zeit haben Sie gesagt, dass es Ihnen vor allem bei Hörfunkinterviews auffalle, dass Moderatoren oft ihre, ja, ohne wirkliches Sachkenntnis Urteile fällen würden. Was haben Sie konkret damit gemeint?
Dass so ein Grundton durch viele Berichte geht, der keine weitere Recherche und kein weiteres Nachdenken erfordert. Ich meinte damit jetzt nicht den Hörfunk oder Podcasts als Medium. Ich meinte, ein Forum im Radio findet halt unendlich viel mehr statt als im Fernsehen. Nirgendwo so viel wie im Netz. Und da wird sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell rausgehauen auf allen möglichen Kanälen. Es gibt viele Programme, die als Unterhaltungsformat daherkommen und die journalistische Disziplin und Berufsvorstellungen hinter sich lassen. Und das widerspricht halt dem, wo ich mein Handwerk mal gelernt habe, nämlich im Radio, bei einer sensationell erfolgreichen jungen Welle, damals SWF 3, als das noch der SWF Baden-Baden war. Und wir waren ein flottes Programm mit lockeren Sprüchen, zwei Drittel und mehr Musikanteil. Aber für das, was wir journalistisch gemacht haben, galten strengste Ansprüche. Das war meine Schule. Da bin ich in die Lehre gegangen und habe das bisschen Journalismus, das ich kann, dort in der Praxis gelernt. Und zwar in Redaktionssitzungen, wo es wirklich zur Sache ging, wenn jemand nicht zur Sache gesprochen hat.
Der Gründer von SWF 3, Herr Stockinger, hat mir mal erzählt, dass Sie auch einen Spitznamen hatten damals.
Ja, er hatte mir den verpasst. Cookie, ne? Weil ich damals so eine Kiekse-Stimme hatte. Und da haben viele Leute geschrieben, haben gesagt, nehmt diesen Amateur, diese unerträgliche Stimme vom Sender. Und Peter Stockinger hat mich davon abgeschirmt. Der hat gesagt, was er sagt, ist gut, über den Rest müssen wir dann noch ein bisschen arbeiten. Und er hat mir diesen Freiraum und das Vertrauen gegeben, damals die Litfastwelle zu moderieren. Das war das meistgehörte Programm, schlicht weil es morgens von 6 bis 8 lief. Und da läuft halt überall ein Radio, glaube heute noch. Bei mir läuft da der Deutschlandfunk. Aber damals war es SWR 3, die wirklich ein Riesenpublikum erreichten. Und das hat riesen Spaß gemacht. Das war damals für mich der Gipfel, bei SWR 3 moderieren zu dürfen.
Wie ist denn dann aus dem kiekenden Cookie der sonore Fernsehmoderator geworden? Also der ja auch allein durch seine Stimme, wir hören sie ja jetzt auch wieder, ja, ein Synonym geworden ist für Seriosität.
Tja, das ist ein Rätsel. Können Sie mir das erklären?
Ich kann es nicht, aber vielleicht ist es die Lebenserfahrung, die Sie natürlich dann mitgebracht haben. Sie sind ja nicht direkt von SWF 3 dann zum Heute-Journal gegangen, sondern Sie waren dann lange Jahre auch Fernsehkorrespondent. Was hat Sie denn dann gereizt, Moderator zu werden? Denn dann sind Sie ja nicht mehr vor Ort gewesen, was ja eigentlich den Reiz des Journalismus ausmacht.
Ich bin zum ZDF gegangen, zu diesem Traumjob, das Heute-Journal zu moderieren, der wirklich vom Himmel fiel. Ich war ja bei der ARD in Washington und die ARD hat mich dann nach praktisch 15 Jahren Washington nach London gehen lassen, was natürlich super war. Und dann kam aber das Angebot vom ZDF, das Heute-Journal zu machen. Und das war schon was ich wahnsinnig gerne machen wollte. Entscheidend war aber dann, dass die mir gesagt haben, und wenn sie nebenbei Dokus machen wollen, das war nämlich mein großes Ziel, gerne, wenn Sie das in Ihrer Zeit noch unterbringen, prima. Und damit stand mir auch die Welt offen, was in der ARD sehr schwierig ist, weil die ARD so organisiert ist, dass du zum Beispiel der beste Vatikankenner sein kannst, der unter der Sonne, und auch ein kritischer Vatikankenner sein kannst. Wenn du nicht beim Bayerischen Rundfunk bist, dann kommst du nicht nach Rom, weil die Länderanstalten sich die Welt so aufgeteilt haben. Und wenn du irgendwann mal nach Amerika wolltest, musstest du beim WDR oder NDR sein im Fernsehen, weil die sich Washington geteilt haben. Und das ZDF bot mir jetzt sozusagen die ganze Welt, solange ich jetzt den Ortskorrespondenten hier nicht die Butter vom Brot nehme, aber das tut man ja nicht, insbesondere wenn man solche Weltthemen wie Hunger oder Durst oder Atombewaffnung oder Menschenrechte bearbeitet, dann geht das. Und das ist der große Vorteil vom ZDF für jemanden wie mich.
Und Sie werden ja auch dem ZDF treu bleiben, habe ich das richtig verstanden? Sie werden ja auch weiter auf dem Bildschirm zu sehen sein.
Also ob ich so auf dem Bildschirm wirklich zu sehen bin, aber wirksam, das schon. Also wir wollen weiterhin Dokumentationen produzieren, aber das sind halt dann auch immer Stoffe, für die ich erst eine Redaktion gewinnen muss. Also da ist ein Wettbewerb und Wettbewerb der Themen und dem muss man sich stellen und gute Ideen haben. Ich habe noch viel Lust auf Stories erfahren und im Fernsehen erzählen.